Dreimal um die Welt. Dein Vanlife- und Reisepodcast.
Und damit wünschen wir euch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Zweimal um die Welt, euer Podcast für Vanlife, Reisen und ein paar Geschichten aus unserem Alltag aus dem Van aus Südamerika, wo wir uns aktuell befinden. Wir sind Neuland Stories, Svenny und Basti, und wir freuen uns natürlich riesig, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir beginnen ja normalerweise immer mit der Frage, wo sind wir und wie geht's uns? Da kommen wir auch gleich zu, aber wir müssen mal direkt was zu dem heutigen Stellplatz sagen, den wir hier haben, denn hier sind Kühe und die lecken wie verrückt unseren Van ab. Was ist denn da los?
Ich dachte irgendwie, du leitest da ein bisschen ausführlicher drauf hin, nee. Aber die Kuh kam direkt zur Sprache.
Die Kuh kam direkt vom Eis.
Oder wo? Die ging aufs Eis.
Oder auch.
Die leben hier auf gefährlichem Eis, wenn sie nicht bald aufhören. Unser Van sieht aus wie Sau.
Ja. Wie Kuh.
Wie Kuh.
Oh mein Gott.
Ja, also wie Basti schon meinte, wir sind jetzt mittlerweile wieder in den Bergen und auf unserem Stellplatz sind heute Nacht einfach Kühe aufgetaucht. Also wir haben schon bei der Hinfahrt gesehen, dass hier und da mal vereinzelt Kühe stehen. Und auf einmal hören wir, wie es so... Du konntest das Geräusch gerade ganz gut nachmachen. Mach das mal.
Warte. Keine Ahnung, wie man das nachher hört, aber...
Ja,
oh Gott,
so,
unangenehm.
Also so ungefähr klingt das. Wir lagen schon im Bett und auf einmal haben wir das Geräusch gehört und wir dachten, was ist denn das? Und dann guckt Basti nach draußen und dann steht einfach eine Kuh und schlägt uns an Van ab. Und zwar ziemlich hartnäckig.
Ja, und das fast die ganze Nacht und den Morgen und jetzt gerade auch wieder.
Und das Einzige, was sie vertrieben hat, war unsere Alarmanlage.
Und auch wirklich nur für 10 Minuten.
Ja, und dann haben wir echt, keine Ahnung, 5, 6 Mal die Alarmanlage angehen lassen, damit diese Kühe von unserem Van verschwinden, weil das wirklich, also manchmal haben sie auch wirklich so richtig doll den Van auch geschubst.
Ja.
Also da hat dann richtig gewackelt.
Dran geschubbert und, also keine Ahnung, was wir da am Van haben. Ja. Außer Dreck, du hast gesagt Salz.
Ja,
das kann auch sein.
Doch, das ist auf jeden Fall das Salz. Also wir sind ja die letzten Tage quasi Küstenstraße gefahren und wirklich richtig nah am Meer. Und das Meersalz, was in der Luft ist, in dem Dunst ist, wo wir durchgefahren sind, hat sich ja auf unseren Van gelegt.
Und das lieben scheinbar die Kühe.
Ja, und dann sind wir jetzt wie so ein Salzstein, den man abschlecken kann.
Das Blöde ist nur, dass das komplett komisch dreckige, weil unser Van natürlich auch dreckig ist, so Streifen und alles hinterlässt. Und jetzt ist, also unser Van sieht aus, Leute.
Der sieht jetzt echt, also man kann das gar nicht beschreiben. Wie so, also wenn wir jetzt auch irgendwie...
Camouflage.
Wenn wir jetzt auch an eine Waschanlage ranfahren, oder müssen wir erstmal erklären, ja, Kühe haben unseren Van abgeschleckt, deswegen sieht der so aus.
Ja, also das mal so als Einstieg, wenn ihr dieses Geräusch, was ich gerade versucht habe zu imitieren, hört, die Kühe wandern hier immer noch um den Van herum und so gefühlt alle 15 Minuten wird mal ein schöner Schlecker Groot genommen.
Ed van Schleck sind wir hier,
ja,
für die Kühe.
Das ist der neue Name vom Van. Groot von Schleck.
Ed van Schleck. Eddie.
Naja.
Nee, wir können
so
nicht umtaufen, aber ja.
Ja, das als kleiner Einstieg. Du hast schon gesagt, wo wir sind. Wie geht's uns?
Wir sind müde, wir sind kaputt, aber eigentlich geht's uns gut. Oder?
Ich habe nicht damit gerechnet, dass du so schnell zurückfragst. Jetzt habe ich gerade einen Schluck genommen.
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, also wir sind die letzten Tage viel Küste gefahren, also viel auf Meereshöhe gefahren. Und dann ging es jetzt halt wieder in die Berge und es ging dann halt auch wirklich innerhalb von 2 Tagen wieder hoch auf 4.800. Und
ich habe es aufgeschrieben, einen neuen Rekord gebrochen für Groot.
Echt?
Ja, Groot war noch nie so hoch wie gestern, nämlich auf 4.887 Meter.
Krass, also fast 4.900 Meter.
Exakt.
Ja, und irgendwie, also ich meine, wir wussten schon, dass es wieder in die Berge geht und dass es wieder hoch hinaus geht, aber irgendwie waren wir nicht darauf vorbereitet, dass es direkt so hoch geht,
ja.
Vor allem auch so schnell. Also wir haben die erste Nacht haben wir auf 2,5 übernachtet, das war alles noch fein. Und dann ging es innerhalb von einer Stunde, 2 vielleicht maximal, waren wir schon auf 4.
Ja.
Und dann, irgendwann haben wir so, also wir haben dann angehalten, haben was gegessen. Irgendwann haben wir dann schon gemerkt, oh, die Luft ist wieder dünner.
Ja.
Und es kam dann auch direkt der Kopfschmerz und das war jetzt zum ersten Mal, dass ich so richtig...
Irgendwie waren wir auch diesmal gar nicht vorbereitet. Die letzten Male haben wir uns den Coca-Tee literweise vorbereitet und haben viel, viel getrunken. Gestern haben wir das wieder so gar nicht gemacht. Irgendwie haben wir gedacht, wir haben es jetzt drauf.
Ja, aber leider speichert der Körper nicht die mehr weißen Blutkörperchen, die man aufbaut, wenn man in der Höhe ist, speichert er die nicht lange, sobald man sich wieder aus der Höhe bewegt. Ja, und dadurch, dass wir halt echt wirklich, und jetzt, also wir haben jetzt heute Nacht auch auf 3,7 geschlafen, 3,8 fast.
3,8.
Und mir ging es gestern Abend wirklich miserabel. Also wir haben uns auch noch Coca-Tee gemacht und viel Salziges dann noch gegessen. Aber ja, mir war richtig schlecht. Ich hatte richtig ganz krasse Kopfschmerzen und gleichzeitig konnte man nicht so richtig schlafen. Wenn man dann geschlafen hat, hat die Kuh am Zahn geschleckt. Also es war schon echt, wo man so im Van lag und dachte so, warum machen wir das? Komm, lass uns einfach an der Küste entlangfahren.
Warum wir das machen, das können wir gleich erzählen. Denn es hat sich mal wieder gelohnt. So viel kann man schon mal verraten. Und bei mir hat sich diesmal gar nicht so doll bemerkbar gemacht. Ich habe nicht wirklich Kopfschmerzen gekriegt. Mir wurde nicht schlecht. Irgendwie habe ich das ganz gut verkraftet diesmal. Außer, wie es die letzten Male auch immer war. So ab 3200 Meter schlafe ich dermaßen schlecht. Dementsprechend auch heute Nacht quasi gar nicht geschlafen und sehr früh wieder auf den Beinen gewesen. Denn das hatte ja auch einen Grund, warum wir hierher gefahren sind.
Ja, also wir sind jetzt schon sehr, sehr südlich von Peru. Ich habe auch gerade eben eine Story auf Instagram geteilt, wo ich mal unsere Route abgebildet habe, die wir jetzt die letzten Monate gefahren sind. Und in Peru sind wir tatsächlich ziemlich viel Küste gefahren.
Ja.
Aber wir wollten auch sehr schnell in den Süden. Und jetzt geht es auch wieder ins Landesinnere. Und wir werden jetzt auch für längere Zeit vermutlich, da hat sich die Kuh bemerkbar gemacht, für längere Zeit nicht mehr am Meer sein.
Ja, das habe ich mir auch als Stichwort aufgeschrieben. Tschüss, Küste.
Tschüss, tschüss Pazifikküste. Ja. Also schon irgendwie crazy, weil ich glaube, der nächste Zeitpunkt, wo wir ans Meer kommen, wird halt Patagonien erst sein.
Das ist krass.
Also wir werden jetzt ziemlich viel im Inland verbringen und auch ziemlich viel auf hohen Höhen verbringen. Deswegen war für mich gestern, so, war es erstmal so ein richtiger Dämpfer, weil ich so dachte, so boah, wenn wir jetzt damit die ganze Zeit zu kämpfen haben mit den Höhen.
Ja.
Aber heute geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Ich musste zwar auch schon wieder eine Kopfschmerztablette nehmen, aber ich trinke sehr viel. Und
ich glaube, es war auch letztes Mal war es genauso, wie das erste Mal auf 5000 waren beim Cotopaxi in Ecuador.
Mhm.
Hattest du auch direkt danach sehr, sehr dolle Kopfschmerzen, aber die ganzen Tage danach, glaube ich, ging es ja auch ziemlich gut.
Ja.
Also vielleicht ist es einmal so jetzt mit gestern wieder abgearbeitet.
Ja.
Und jetzt können wir uns wieder auf den hohen Höhen bewegen.
Aber es ist jetzt halt krass. Also wir sind jetzt kurz nach Arequipa, also ins Landesinnere gefahren und wir machen uns jetzt quasi auf den Weg Richtung Cusco und klappern dann halt auf dem Weg hin ein paar Wanderungen ab, die wir uns markiert haben auf der Karte. Und egal welchen Punkt man auswählt, da ist nichts mehr unter 3000 Meter.
Ja. Ja.
Also glaube ich, Cusco an sich ist, glaube ich, am niedrigsten mit 3,3, sag ich schon, mit 3300 Meter. Aber sonst geht es jetzt nur noch bergauf.
Ich hoffe, dass ich mich irgendwann mal auch schlaftechnisch an diese hohe Höhe gewöhne, weil das hatte ich bisher nicht. Also ich kann jetzt nicht 2 Monate schlecht schlafen.
Ja, aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt so eine lange Zeit, also wir verbringen jetzt mindestens 2 Monate über 3000 Meter.
Das ist verrückt. Das ist echt verrückt.
Ja. Das ist wirklich verrückt und ich glaube, also wir müssen uns irgendwann dran gewöhnen. Also die Menschen, die hier leben.
Ja, die können es ja auch.
Die können es ja auch. Also es ist schon echt.
Wir werden auf jeden Fall hier im Podcast berichten, wie es uns zu,
Ja, wie es uns in nächster Zeit geht.
Genau.
Wir wollen auch irgendwie gar nicht jammern, aber es beeinträchtigt einen schon. Also es geht einem wirklich miserabel. Also
aber ich finde, es klingt auch nicht nach Jammern, sondern einfach nur mal
beschreiben
was die Höhe mit einem macht. Das ist ja wirklich interessant. Bevor wir nach Südamerika gefahren sind, haben wir das ja nie gehabt. Also ich glaube, die viele werden ja nicht so lange auf so einer Höhe unterwegs sein. Deswegen glaube ich, ist es vielleicht auch mal interessant zu hören, was das eigentlich so mit dem Körper macht und selbst wenn man schon mal so ein bisschen dran gewöhnt war und wieder so zwei Wochen wieder so auf Meeresebene ist, dass es irgendwie so schnell sich wieder regeneriert, dass man wieder von vorne anfängt, finde ich auch spannend, ehrlich gesagt.
Ja, also ich glaube, viele Migräne-Patienten können da ziemlich gut mitfühlen, ohne die Höhe, weil es halt wirklich so, also wirklich fieser, fieser Kopfschmerz ist.
Der auch durch den ganzen Kopf wandert, ja, von Schläfe, hinter Ohr, hinter Auge, Nase.
Lichtempfindlich, geräuschempfindlich und dann einfach noch diese Übelkeit noch dazu kommt. Ja. Also ich musste mich jetzt nicht direkt übergeben, aber es war halt die ganze Zeit so dieser dieses Ich-muss-gleich-Gefühl da.
Aber man kann ja auch sagen, bisher, wie gesagt, hatten wir und du vor allen Dingen das ja nicht länger als einen Tag.
Ja.
Und hoffen wir, dass es dabei bleibt.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend, weil jetzt gefühlt halt einfach jede Wanderung über 4000 Meter rausgeht, die wir machen wollen. Aber warum sind wir hier? Was haben wir Schönes heute Morgen gemacht?
Ja, ich wollte nochmal einen Schritt zurück machen, weil wir haben ja Tschüss Küste gesagt.
Ja.
Und dass wir mal nochmal kurz, wie es dazu gekommen ist, wie wir bis hier gefahren sind, weil das war ja schon fast die komplette letzte Woche, die wir im Auto saßen und viel, viel Strecke gemacht haben. Ich habe jetzt nochmal aufgeschrieben, wie ist das so für uns eigentlich, so viel Strecke zu machen und wie gehen wir da eigentlich immer vor? Da habe ich zum Beispiel als Stichwort, dass wir immer versuchen, nicht im Dunkeln zu fahren. Und das hat ja so semi-gut funktioniert die letzte Zeit. Und das macht es ja dann auch mit der Stellplatzsuche immer so ein bisschen schwierig.
Ja.
Und ich habe mir da halt also nochmal so überlegt, dieser eine Stellplatz, den wir zum Beispiel hatten, da dachten wir, boah.
Hier könnten wir bleiben.
Nee. ganz im Gegenteil. Sondern dass wir so weil es halt schon dunkel war und wir gedacht haben, ja, das Blöde daran ist, dass man halt keinen schönen Stellplatz und jetzt muss man hier irgendwas nehmen, wo man so. Ja, man guckt nur noch, wo können wir irgendwie stehen. Und am nächsten Morgen sieht man dann, dass das dann irgendwie doch ein ziemlich schöner Stellplatz war. Aber ja, die Straßen sind eigentlich ziemlich gut an der Küste. Die machen jetzt nicht so das Problem. Aber trotzdem fährt man sehr ungern im Dunkeln.
Ja, vor allem, weil halt auch wenn die Straße gut ist, dann mal Abschnitte kommen mit richtig fiesen Schlaglöchern. Und die LKWs und Reisebusse, die brettern trotzdem in der Nacht da kreuz und quer durch die Gegend.
Ja, dazu muss man sagen, es gibt halt auch nur eine Strecke, die jetzt da an der Küste entlang geht, wo alle LKW langfahren. Also da gibt es ja keine zwei Routen, sondern sie müssen da fahren.
Es gibt die Panamericana da.
So sieht's aus.
Tatsächlich die Panamericana. Und wenn es dunkel wird, läuft man halt auch manchmal einfach höher Gefahr, dass man in eine korrupte Polizeikontrolle kommt, weil sich dann da doch mal noch ein, zwei Polizisten mehr trauen, ihr Glück zu versuchen.
Ja, aber wer unser letztes Video gesehen hat, der hat auch mitbekommen, auch am
Tag
ist
man. Wir haben Geduld.
Ja, das schon, aber auch am Tag ist man nicht.
Man ist auch am Tag nicht davor bewahrt, aber im Dunkeln hat man einfach noch.
Und da ist es einfach nochmal unangenehmer. Wir hatten das einmal in Mexiko und da fühlt man sich dann nochmal so ein bisschen mehr Unbehagen. Weil man merkt, so am Tag, da sind auch die Polizisten dann irgendwie, wollen da gar nicht so lange stehen und im Dunkeln ist einfach nochmal eine ganz andere Situation, eine andere Atmosphäre. Man will da einfach nicht reinkommen in so eine Situation.
Ja. Ja, und also das Krasse ist ja, wir fahren jetzt immer weiter südlicher und je weiter südlicher wir fahren, umso mehr Winter wird es und umso früher wird es eben dunkel. Ja. Also in Ecuador war es so gegen 7 dunkel, 6:30 ging da die Sonne unter. Und jetzt ist es halt wirklich um 6 stockdunkel. Ja, sprich, wir müssen halt um 5 wirklich schon einen Stellplatz gefunden haben. Und das ist uns die letzten 3 Tage absolut nicht gelungen.
Ja, also vor allen Dingen, weil man, da kommen jetzt zwei Sachen dazu. Einmal Google Maps ist einfach, ja, so richtig vertrauen kann man da nicht auf die Zeit, die man sucht sich einen Stellplatz raus. Google Maps sagt, du kommst um 15 Uhr an, aber um 17:30 bist du immer noch nicht da. Es ist halt echt schwierig und dann kommt da der Verkehr, der ist einfach nicht, wenn man da irgendwie in ein kleines Dörfchen reinrutscht, was uns gestern passiert ist, wo gerade Feierabendverkehr ist. Ja,
das war kein kleines Dörfchen, das war Arequipa. Das war das Randgebiet von Arequipa.
Ja, okay, es war Arequipa, aber also es ist ja auch auffällig, dass ich auch in den kleinen Dörfern, du hast zwischen diesen Dörfern einfach keinen Verkehr und sobald du in diese Nähe kommst von dem Dorf und so, dann ist da gleich so viel mehr los. Natürlich nicht in den ganz kleinen Dörfern, aber so, was schon ein bisschen stadtähnlicher ist.
Ja.
Ja, aber
Ich muss sagen, du wolltest ja nochmal zurück, als wir die Strecke geplant haben und als wir die Strecke, also wie wir es uns vorgestellt haben, habe ich die Länge tatsächlich unterschätzt.
Ja, voll.
Also wir haben völlig, also wir dachten, wir fahren es viel schneller, also mindestens einen Tag schneller. Und jetzt haben wir insgesamt 4 Tage gebraucht, 5 Tage fast. Und ja, es ist halt einfach auch, es war viel Verkehr und die LKWs machen einen noch langsamer und man will dann doch Sachen angucken, also so Sachen, wo wir geplant haben, dass wir die angucken unterwegs an der Küste entlang, da dachte man halt so, ja, das wird so ein kurzer Zwischenstopp. Aber wenn man dann halt von der gut geteerten Panamericana abfährt und dann sich was angucken möchte, dauert das halt dann doch irgendwie einen halben Tag, um sich sowas dann anzugucken. Und das hab ich zumindest unterschätzt. Ich dachte so, ja, dann fahren wir da halt kurz ab, gucken uns das an, fahren da dran vorbei und machen ein paar Fotos und dann fahren wir wieder weiter. Aber das hat ja fast einen halben, dreiviertel Tag in Anspruch genommen.
Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es länger war, also es ist ja sowieso, unsere ganze Reise ist ja auch der Weg das Ziel. Mhm. Und ich finde, bei der Strecke, die wir jetzt gefahren sind, hat man es wieder extrem gemerkt. Wenn man jetzt nicht wirklich komplett im Verkehr stecken geblieben ist, dann die Strecke war wieder unfassbar schön. Mhm. Also das ist ja unglaublich, wie es auch einfach die ganze Zeit schon in Ecuador und Peru der Fall ist, hier durchzufahren. Man könnte eigentlich die Drohne und die Kamera die ganze Zeit laufen lassen, weil es einfach die ganze Zeit fantastisch ist.
Ja.
Man hat große Augen und guckt und es ist einfach richtig, richtig schön. Und ja, wenn man nicht ins Dunkel fährt, sozusagen, dann macht es auch richtig Spaß.
Ja.
Und auch die Zwischenstopps, die wir jetzt gemacht haben auf der Fahrt hierher, waren ja, ich sage nur die Pinke Lagune, ich weiß gar nicht mal, wie das hieß, der Nationalpark.
Paracas.
Es war Paracas, genau. Hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also ich wusste, dass, wie das da ungefähr aussieht, aber dass es da zum Beispiel eine Pinke Lagune gibt. Hat uns überrascht und war richtig, richtig schön. Und es ist halt einfach cool, wenn man auch längere Roadtrips macht und viel Strecke vor sich hat. Es macht hier einfach trotzdem tierisch Spaß und es gibt links und rechts immer was zu sehen während der Fahrt oder man fährt mal ab, macht einen Zwischenstopp und
Aber es gibt schon so unterschiedliche Phasen von einem Roadtrip, finde ich. Auch so am Anfang fährt man excited los.
Oh ja, auf jeden Fall.
Hat Bock. Macht sich Musik an, hört Podcast, ist begeistert von der Landschaft, fliegt viel Drohne, macht, also wir haben diese einzelnen Zwischenstopps gemacht und dann so mit jedem Tag, der dazu kommt, wird es immer anstrengender und der Körper will sich irgendwie wieder bewegen, aber wir müssen Strecke machen und viel fahren. Das ist natürlich cool, dass wir Peppy auch haben und wir halt gezwungen sind, auch Pausen zu machen und uns zu bewegen. Aber ich habe dann auch richtig gemerkt, wie wir dann gestern an diesem einen Stellplatz standen, wo dann zufälligerweise ein Trail abging und wir so wie eine kleine Wanderung machen können und es so richtig gut tat, mal wieder eine Stunde sich richtig zu bewegen und also man merkt es, finde ich, auch dann an unserer Stimmung. Also wir sind dann so, boah, also wir nehmen immer noch das Krasse wahr, aber es ist so, muss man, also
Ich würde es ein ganz klein bisschen. Also ja, eigentlich sehe ich es genauso, aber ich finde, ein neuer Tag gibt dir nochmal so wieder so neue Energie zur Excitement. Also das
ja,
noch mal
aber die Energie verschmälert sich dann. Am ersten Tag war es vielleicht der ganze Tag, am zweiten Tag ist es dann nur noch so bis 14 Uhr, am dritten Tag ist es dann.
Aber
sobald die Straße dann schlecht wird, sinkt sowieso in den Keller und mit mir ist dann sowieso gar nichts mehr anzufangen, weil ich auch das Gefühl habe, also wir spüren gefühlt in unserem Van jeden Schlag, also...
Ja, gefühlt, das ist das richtige Wort.
Es haut einem richtig die Schultern, Muskulatur kreuz und quer und dann schlägt so ein Haken und dann ist der Nacken verspannt und...
Ja.
Das ist schon jetzt voll die Extreme, von was ich spreche, aber ich finde schon, dass so die erste Phase ist super krass.
Das stimmt.
Das wird geil. Die zweite Phase ist... Es ist immer noch cool, wir machen uns geile Snacks und guck dir die coole Landschaft an und dann die nächste Phase ist dann so nur noch ankommen, wo man hin wollte, wo wir dann wissen auch, okay, da werden wir wieder 1, 2, 3 Tage rasten.
Und die vierte Phase ist, ich hoffe, es lohnt sich.
Oh ja. Ja, stimmt.
Also ich habe da so ein bisschen, also ja, ich gebe dir da vollkommen recht, aber ich habe auch vor Augen so diese neue Energie am nächsten Tag. Und da habe ich besonders diese Fahrt, die tatsächlich im nächsten YouTube-Video auch, die wir da zeigen werden, die vielleicht die anstrengendste Fahrt, die wir je gemacht haben.
Ever.
Es war die absolute Hölle. Wir wollen aber gar nicht so viel spoilern. Ihr sollt natürlich alle reinschalten. Aber
ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, auch im Podcast.
Kann sein, ja. Kann sein. Aber was mir da aufgefallen ist, ist, es war ja wirklich so, es waren ja mehrere Tage. Und eigentlich haben wir immer, wenn es gegen Abend ging, schon so gesagt, boah, wir müssen abbrechen. Das geht überhaupt nicht. Und am nächsten Morgen war ich echt verwundert, dass wir dann trotzdem so gesagt haben, okay, lass weiterfahren. Irgendwie hat man da wieder so eine neue Energie gekriegt, die uns vielleicht auch irgendwie in die Suppe überhaupt erst reingeritten hat noch weiter, dass man so gedacht hat, okay, eigentlich kann man es ja doch fahren. Und dann fährt man und dann kommt genau das, was du gesagt hast, nur 1-2 Stunden wieder auf dieser bescheidenen Piste und denkt sich, warum sind wir weitergefahren?
Ja, und dann muss man halt eigentlich die Zeit haben, um dann nach 1-2 Stunden zu sagen, okay, wir suchen uns jetzt wieder einen Platz und hier bleiben wir. Und das hatten wir halt in dem Fall nicht. Wir wussten halt, okay, wir müssen Strecke machen.
Und davon sehr viel.
Ja, und ja.
Aber
dazu mehr im Video dann.
Ja, ja.
Genau.
Dann kann man danach, glaube ich, können wir ja dann nochmal hier nochmal ein bisschen mehr davon berichten, wie das so war.
Ja.
Aber ich habe noch 2 Zwischenstopps auf unserer Route markiert, die ich ziemlich cool fand. Einmal sind das die Nazca-Linien, von denen ich auch noch gar nichts gehört hatte, bis du mir davon erzählt hast. Ganz gut, dass wir Sven jetzt...
So reisen wir meistens durch die Welt.
Und
für Basti ist diese Reise ein Überraschungspaket.
Es ist ein Überraschungspaket. Ich will mich überraschen lassen. Ich mag das. Und das Zweite, da wurdest du dann auch von überrascht. Da konnten wir gar nicht mit rechnen, denn auf einmal standen wir inmitten einer Herde Lamas.
Ja, stimmt. Das war richtig cool.
Ja.
Ich will gar nicht die Nazca-Linien so überspringen.
Nee, ich wollte die gar nicht. Ich wollte nur die 2 und du kannst jetzt gerne nochmal was zu den Nazca. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen.
Ja, also ich habe mich natürlich dazu informiert und ich habe auch dazu dann gelesen. Und die Nazca-Linien sind halt einfach Figuren oder halt einfach kilometerlange Linien, die geradeaus, also ohne Beugung, die wirklich wie als hätte man Lineal auf den Boden gelegt oder wie als hätte man das ausgemessen vom Bauamt mit so einem Lasermesser geradeaus durchs Land die Linien sind wie so ausgehoben, also sind wie so Dellen und
aber es sind ja nicht nur gerade Linien durchs ganze Land, sondern auch
Form.
Figuren.
Ja, es sind auch Figuren und Form. Und dies, also quasi die Beschichtung der Erde ist da, und also es hat eine sehr helle Beschichtung und obendrauf liegt wie so eine dunkle Erdschicht. Und dadurch, dass die dann so ein bisschen ausgehoben sind, sind die halt einfach mega gut zu erkennen. Und
vor allen Dingen aus der Luft?
Vor allen Dingen aus der Luft. Es fliegen auch sehr viele Flieger da, so kleine, also man nennt sie auch Nazca-Flieger tatsächlich, was mich irgendwie immer so an die Nazgul von Herr der Ringe erinnert.
Oh Gott, oh Gott.
Was denn? Das ist ziemlich...
Sehr nah dran einen.
Ja. Auf jeden Fall wurden die schon von den spanischen Eroberern, wurden die Linien entdeckt. Frag mich nicht, welches Jahr das war welches Jahrhundert das war. Aber es
Fabi würde jetzt sagen, welches Jahr war das denn?
Ja, auf jeden Fall wurden die damals schon entdeckt, aber damals wurden sie, weil es gab da halt ja noch keine Flieger und noch keine Perspektive aus der Luft, wurden die eher so als Wegweiser von der indigenen Bevölkerung damals verstanden.
Fehlinterpretiert,
genau. Und dann erst seit den 1920ern, 25ern, seit wann können wir fliegen? Seit wann fliegt der Mensch?
Oh Gott.
Erst seit da dann ein bisschen Flugverkehr war, konnte man dann erkennen, dass das, also aus der Luft erkennen, dass das tatsächlich auch Figuren sind und die Linien einfach kilometerweit durch die Landschaft gehen. Und mittlerweile soll es wissenschaftlich nachgewiesen sein, also die Linien und die Figuren stammen natürlich von der genannten Nazca-Kultur oder Paracas-Kultur, die da gelebt haben. Und die sollen wohl Fruchtbarkeitsrituale gewesen sein oder so irgendwas.
Okay.
Alles
Halbwissen
aktuell, aber ihr könnt das gerne ja mal nachlesen. Ich lese es auch nochmal nach. Aber so ist das. Also man liest das halt so schnell nach, aber ich kann das sehr schlecht wiedergeben. Ich bin nicht sehr gut im Fakten wiedergeben. Genau. Aber also ziemlich beeindruckend, ziemlich verrückt, dass schon vor hunderten Jahren einfach die Menschen das da in die Erde gezeichnet haben.
Ja, und immer noch zu sehen sind.
Und die einfach immer noch zu sehen sind und auch erst sehr, sehr spät jetzt zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden sind und bis dahin auch sehr, sehr viele Figuren auch zerstört worden sind von Autos oder weil da halt einfach überhaupt keine Rücksicht drauf genommen wurde. Also die Nazca-Linien gehen, also kann man auch direkt vom Panamerikanischen Highway quasi sehen. Also da konnten wir wirklich direkt einfach anhalten auf einem Parkplatz, sind auf einen Turm hoch und haben sie von da aus dann gesehen.
Ja.
Genau. Und das zweite waren die Lamas.
Kurzer Sidefact, der erste motorisierte Flug war 1903. Wow. Orville und Wright, ganze 37 Meter.
Aber nicht in Südamerika.
Nein, der allererste Flug.
Ich glaube, irgendwie irgendwas stand auf der Tafel mit den 1920ern. Erst als der erste Flugverkehr hier mit kleinen Fliegern.
Den Fact hatte ich auch einfach so parat. Absolut nicht gegoogelt.
Absolut nicht, während ich jetzt mich um Kopf und Kragen gegoogelt. Genau. Und dann sind wir von der Küste wieder ins Inland gefahren und dann haben wir gerade die 4000 Höhenmeter geknackt. War ein Schild, Zona de Vicuñas. Und Vicuñas sind Lamas und war direkt eine Herde zu unserer Rechten, zu unserer Linken, überall waren Lamas und die haben da richtig gespielt, die hatten alle Junge.
Sind alle rumgerannt.
Haben
Ticken gespielt.
Ja, du bist.
Ja.
Es war richtig cool, die zu beobachten und
War schön, war so unerwartet in der Wüste, im Niemandsland und auch echt hoch. Wir waren ja wieder fast auf 4000 Meter.
Und die rennen da rum und kommen nicht aus der Puste.
Nee. Naja, die machen aber auch Pause zwischendurch, habe ich gesehen.
Ja, faszinierend, dass die Tiere auf so hoher Höhe einfach leben.
Ja.
Also weiter unten haben wir die ja nicht, also wahrscheinlich leben da auch welche, aber die haben wir nicht gesehen. Aber ja, da auf der Hochebene, das war schon irgendwie, die waren sehr süß.
Ja.
Das war echt cool.
Im Übrigen war ich eben noch nicht ganz fertig mit meinem Side-Fact. Es gibt nämlich noch einen Side-Side-Fact.
Okay.
Es war nämlich an dem Datum, 17. Dezember 1903 war der erste Flug. Und was war am 17. Dezember noch?
Unsere Hochzeit.
Korrekt.
Gott sei Dank wusste ich das. Ja. Ich hab, während du das gesagt hast, dachte ich so,
was war am
17. Dezember? Du hast doch gar nicht am 17., was? Ich habe doch am 9. Geburtstag.
Du Idiot. Ja, hui. So viel dazu.
Ja.
So, jetzt müssen wir aber endlich, wir haben es 3-4 Mal jetzt in diesem Podcast schon angeteasert.
Warum wir hier sind.
Genau, warum wir hier sind. Warum haben wir diese lange Fahrt auf uns genommen? Warum sind wir nicht direkt nach Cusco, sondern haben hier noch so einen kleinen
Schlenker,
einen kleinen Umweg gemacht? Warum sind wir schon seit 6 Uhr morgens auf den Beinen?
Aber echt, ey, wir sind echt früh aufgestanden. Ja. Aber es hat sich gelohnt.
Es hat sich gelohnt, aber
schon
warum
mal
ein
Spoiler,
denn?
Es hat sich gelohnt.
Ja, den haben wir aber schon vor 20 Minuten gegeben, den Spoiler.
Wir sind im Kolkatal und das Kolkatal ist dafür bekannt,
dass hier Kondore leben.
Ja, also die Kondore leben ja durchweg in den Anden, also der Andenkondor, der kann überall, kann der auftauchen und zu sehen sein, aber hier im Kolkatal nistet er, hat sein Nest und hier gibt es Spalten im Felsen, wo die einfach ihre Nester haben und da abchillen, würde ich sagen, meiste Zeit des Tages und ganz früh morgens und am Nachmittag werden die dann aktiv und segeln hier ihre Runden. Und wir waren ja eher pessimistisch eingestellt. Boah, sehen wir überhaupt welche?
Ja, weil wir und Wildlife, das ist halt auch so eine Geschichte für sich.
Ja, aber ich bin heute Morgen dann kurz nach 6 zum ersten Mal raus mit Peppi und habe direkt den ersten gesehen. Basti kam dann auch direkt nach. Und dann haben wir echt 2 Stunden lang Kondore und andere Greifvögelarten beobachtet. Also es waren echt einige. Ich würde sagen, manchmal waren so bis zu 15 Vögel in der Luft.
Ja, ja. Also schon.
Und also 2-3 Mal sind sie dann auch so richtig knapp an uns vorbeigeflogen und dann sieht man erstmal deren Größe.
Also genau, man sieht sie in der Ferne und da sehen sie schon groß und sehr majestätisch aus. Aber wenn sie dann wirklich mal, und sie müssen nicht super dicht sein, aber wenn sie dann mal dichter dran fliegen und dann siehst du, das ist wirklich ein Wahnsinnstier. Es ist, ja.
3 Meter Spannweite, genau, ist halt ein Wort.
Über 3 Meter Spannweite. Ich glaube, nur der Albatros hat eine größere Spannweite. Mhm. Das ist schon echt super faszinierend. Über oder bis zu 15 Kilogramm schwer werden die Kollegen. Und wenn man so eine Statue, hier sind ja meistens dann auch so kleine Statuen von Kondoren. Kondorse. Stehen hier und man denkt, die ist irgendwie größer gemacht, aber die ist dann in Originalgröße und wenn man sich mal daneben stellt, Halleluja, ist das ein großer Vogel.
Da duckt man sich doch lieber mal weg.
Ja. Aber also Wahnsinn, die da so friedlich lang gleiten zu sehen in dieser, es ist auch eine atemberaubende Landschaft mal wieder, natürlich. Und sie fliegen hier oder gleiten durch diese Schlucht hindurch, wo man oben am Ende steht. Das ist Wahnsinn.
Das war echt schon cool. Vor allem hatten wir dann noch am Morgen den Ort echt für uns alleine.
Ja.
1, 2 haben sich noch dazu gezählt. Und dann so ab 8, 7:30 kamen die ersten Frauen, die ihre Touristände aufgebaut haben, um Sachen zu verkaufen. Und dann wusste man so, okay.
Bald geht's los,
bald kommen die Busse. Und es kam dann auch so gegen 8:30, 9 kam, also wurde es dann richtig voll.
Also ich fand, also ja, es ist voll, klar, aber ich fand es jetzt nicht des Todes überlaufen. Das hatte mich fast gewundert.
Okay.
Also,
aber der Parkplatz war voll hier.
Ja.
Ja.
Also ich fand für den Parkplatz, der hier ist und was hier so für Schirme da aufgestellt sind, alles dachte ich hier.
Es ist jetzt auch unter der Woche.
Genau.
Wahrscheinlich am Wochenende wäre es nochmal voller gewesen, aber es war schon gut was los.
Ja, aber so. Also klar, wo schöne Plätze sind, kommen auch immer viele Menschen dahin.
Ja.
Deswegen fahren wir hier hin. Und ich fand es jetzt nicht unangenehm voll.
Nein,
also das
nein.
ist so.
Das wollte ich gar nicht damit sagen, aber es war schon auch schön irgendwie.
Naja,
oder was
klar.
Besonderes, das alleine beobachten zu
das
können.
Das ist ja dieser Wahnsinnsvorteil, den wir haben mit dem Van. Das ist einer der größten Vorteile, die wir so im Vanlife lieben, ist, dass man an einem Platz eben immer schon am Abend vorher hinfahren kann, da schlafen und dann ganz früh morgens sich das angucken.
Ja.
Und das ist eigentlich egal, ob man an den Strand gehen will oder was auch immer es ist oder wie sowas wie hier. Man kann immer einen Abend vorher kommen, kann spät anreisen, wenn die Parkplätze frei sind und dann morgens ist man schon da.
Ja.
Ich lieb's.
Wobei jetzt halt um 10, 11 war es jetzt hier auch einfach schon wieder komplett leer.
Das stimmt.
Aber ist gut, die Kondore sind dann halt nicht mehr aktiv über den Tag.
Guckst halt nur noch in den Canyon.
Ja, dann guckt man nur noch in den Canyon. Ja.
Ja, also es hat sich, das war so ein, ich will jetzt nicht Traum oder sowas sagen, aber ich hatte das auf jeden Fall immer so, dieses, wenn wir hier durchreisen, ich will unbedingt Kondore sehen. Das ist so ein, ich weiß nicht, ich habe schon vor 2 Jahren oder so mal Videos von so Kondoren gesehen, die freigelassen werden. So, und die sind das so riesig.
Mhm.
Und die dann mal so in echt zu sehen, das war schon richtig cool.
Ja, deswegen sind wir eigentlich hauptsächlich auch hierher gekommen, weil man hier einfach eine sehr hohe Chance hat, die wirklich nah zu sehen. Natürlich, oder wir hoffen natürlich, dass wir bei Wanderungen oder irgendwo in der Natur, wenn wir jetzt weiterhin in den Anden unterwegs sind, ich glaube, in Argentinien hat man auch nochmal gut Chancen, dass man die dann einfach mal wieder ab und zu sieht, aber sie so vor die Kamera vor allem auch zu bekommen, weil die tauchen auf und du siehst die und die schweben so schnell weg, die sind einfach so schnell wieder weg, dass es einfach super schwer ist, die mal vor die Linse zu bekommen. Und deswegen ist das jetzt schon schön, dass wir das so haben und jetzt einfach genießen können, wenn wir einen sehen.
Ja.
Ja. Doch, das ist cool. Und dann geht es jetzt einfach weiter Richtung Inland.
Korrekt. Und der nächste Stop ist auch schon
das
rausgesucht.
Nächste Highlight.
Genau.
Das verraten wir aber noch. Finde ich.
Na gut, dann verraten wir es noch nicht.
Nein.
Ich hätte es fast schon gemacht.
Nein.
Dann müsst ihr jetzt mit dem Finger auf Svenny zeigen. Oder einfach nächste Woche wieder Podcast hören.
Absolut. Bevor wir jetzt aber weiterschreiten zu unserer allzeit beliebten Rubrik. Irgendwie hatte ich die ganze Zeit Region im Kopf. Ich weiß gar nicht, zu unserer allzeit beliebten Region.
Rubrik ist schon
eher. Rubrik.
Kategorie hätte ich auch noch gerne.
Kategorie.
Lassen.
Aber Regionen eher nicht, ne?
Nee.
Wollten wir noch ein Update zu dem kleinen Kätzchen
Rocket
geben? Ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal alles erzählt hatten.
Kurzfassung ist, wir haben ein ganz kleines, trauriges, schwaches Kätzchen gefunden, haben es ein bisschen aufgepäppelt für ein paar Tage und bei einer Organisation, die sich eben um
Katzen kümmert.
Genau, vor allen Dingen um Katzen kümmert.
In Lima abgegeben, bei zwei sehr, sehr netten Frauen.
In der Hoffnung, dass Rocket schnell ein neues Zuhause findet.
Ja, und wir haben auch schon eine Nachricht bekommen per WhatsApp, also wir sind noch im Kontakt mit den Frauen. Und sie scheint auch schon ein erstes vorübergehendes Zuhause gefunden zu haben. Und wir warten jetzt sehnlichst auf ein Foto
ja,
davon.
Ja, uns wurde gesagt, wir schicken noch ein Foto.
Ja.
Aber es gab auch die Info dazu, Rocket frisst, Rocket geht's gut.
Ja.
Und
das ist richtig schön.
Quakt vor sich hin.
Quakt. Das ist sehr erleichternd für uns und wir freuen uns auch sehr, dass wir dem kleinen Kätzchen helfen konnten. Aber gleichzeitig ist man doch immer so ein bisschen wehmütig. Hätten wir sie doch mitnehmen sollen.
Ja, aber das stimmt. Nee, aber das ist schon alles gut so. Da kann sich jemand gut kümmern.
Ja.
Und läuft nicht Gefahr, dass Rocket von Peppy gefressen wird.
Nein, Peppy hat das wirklich sehr gut gemacht.
Die haben sich tatsächlich richtig gut verstanden. Ich glaube, die wären auch dicke Freunde geworden.
Meinst
du? Ja. Dann hätten sie nebeneinander aus ihrem Napf Das wäre schon süß gewesen.
Das wäre schon süß
aber
gewesen.
Trotzdem auch gut so.
Ja. Nee, wir hatten einfach keinen Platz gehabt hier im Van. Ich wüsste gar nicht, wo.
Ja.
Und nee.
Die wäre ja nicht immer so klein geblieben.
Nee.
Hatten wir nicht ein Shit Happens diese Woche?
Die Motorleuchte ging an wieder.
Oh ja, stimmt.
Aber davon wollen wir auch gar nicht so viel erzählen, weil wir...
Weil es wieder aus ist.
Ja, ist es wieder aus. Wir wollen da nicht so viel Energie...
Genau, das stimmt. Es hat nichts mehr verloren in diesem Haus. Nee, im Hause Groot und Neuland Stories wird das nicht
nur,
mehr...
Es wird nur noch positive Energie empfangen und alles... Also die Leuchte ging auch an und wir waren kurz so... Und dann war so, egal, wir fahren einfach weiter. Wir gucken, was passiert.
Jetzt redest du doch drüber und willst doch das hier rein
ja,
projizieren.
Ja, nur um den Vorgang zu beschreiben, warum wir dann nicht so lange drauf rum...
Na gut.
Kauen wollen.
Ja, ich glaube, das war wirklich genau an dem Punkt auch, als wir an der höchsten Stelle jemals mit Groot waren. Da wollte sich einmal kurz melden.
Kurz Schnappatmung.
Ja, immer so, wo sind wir hier?
Warum fahren wir wieder in die Berge?
Ja.
Ja, nee, aber alles gut, Leuchte ist wieder weg.
Ich hatte noch überlegt, ein Mini-Shit Happens wäre vielleicht gewesen, wo wir übers Wellblech fahren wollten. Jetzt sage ich auch schon Wellblech. Übers Waschbrett fahren wollten. Und Luft aus den Reifen gelassen haben und dann geguckt haben, nee, wir fahren doch nicht und eine Minute später wieder die ganzen Reifen wieder aufpumpen mussten.
Ja,
das war eine halbe Stunde.
Das ist sehr random. Also es gab hierher ins Kolkata gab es zwei Anfahrtswege, einer super geteert und einer eher Wellblech.
Waschbrett.
Und
Frage an die Zuschauer, heißt es eine Entweder-Oder-Frage an unsere Zuhörer, nicht Zuschauer, ZuhörerInnen. Heißt es Wellblech oder Waschbrett? Wenn man über eine Strecke fährt, so eine Holper, wo die so...
Wellenartige...
Ja. Also, ich sag Waschbrett, wenn ihr sagt Wellblech. Mal gucken. Was sagt ihr da draußen?
Ja, ich sag auch, also Waschbrett ist jetzt nicht... Also, es heißt schon auch Waschbrett.
Okay.
Aber auf Englisch heißt es ja auch Washboard. Aber
stimmt.
Ich sag, irgendwie habe ich halt Wellblech im Kopf.
Na gut.
Weil ich dann dieses Wellblech... Und irgendwie sieht's auch
ja,
aus
sieht
wie
auch ein
bisschen, Wellblech.
Ja, eigentlich geht's auch.
Ein Waschbrett sieht eigentlich nicht so aus. Eher ein Wellblech.
Hm.
Waschbrett hat so kleine Rillen.
Erzähl weiter.
Okay, egal. Jetzt wird es Zeit für eine Kategorie vom Feinsten.
Hatte ich dich nicht gerade unterbrochen?
Achso, ja, du hast mich unterbrochen, dass es halt eben diese beiden Strecken gab.
Ja.
Wir sind erst die eine Strecke reingefahren, haben dann gemerkt, dass wir absolut keinen Bock haben, uns jetzt das zu geben.
140 Kilometer.
Und haben dann gesagt, okay, wir nehmen einfach die 50 oder 100 Kilometer extra in Kauf und fahren dann aber lieber geteerte Strecke.
Und auch die Strecke war... dermaßen schön und da waren auch die Lamas, also
ja.
Es hat sich gelohnt
ja.
Und ja, Groot ist nicht weit auseinandergefallen, was das gut ist.
Ja, und wir sind ohne Nackenschmerzen angekommen.
Ja.
Okay, jetzt ist...
So, jetzt haben wir uns da aber auch tief in die Materie gesabbelt, worüber wir nicht drüber reden wollten.
Ja.
Dann lass uns doch weitermachen mit der einen Kategorie.
Der einzigen wahren
Kategorie. Der einzig wahren Mutterkategorie aller Podcasts. Ist es dies oder das? Ist es ja oder nein? Es muss die Entweder-Oder-Frage sein.
Okay, du fangst an.
Ich fange an. Drei habe ich aufgeschrieben.
What?
Mhm. Aber wir nehmen ja nur zwei, hast du mal gesagt, ne?
Mhm.
Okay, dann muss ich jetzt auswählen. Okay, wir sind ja große Kanada-Fans. Kanada hat einen riesen Spot in unserem Herz.
Absolut.
Und wir haben ja trotzdem noch ein paar Punkte offen und einige Sachen mussten wir auslassen.
Mhm.
Und jetzt wäre die Frage, man stelle sich vor, wir kommen zurück nach Kanada. Wer weiß, wann auch immer das passieren wird und ob es passieren wird. Wir haben aber nur die Möglichkeit, eine der folgenden zwei Sachen noch abzuhaken. Und man müsste sich entscheiden, gucken wir uns nochmal, beziehungsweise du, nochmal Alaska an oder Neufundland.
Was heißt nochmal?
Ja, nicht nochmal, sondern...
Außerdem ist Alaska gar nicht Kanada.
Stimmt.
Also nehme ich auf jeden Fall Neufundland, weil Alaska kann ich nämlich auch noch machen. Habe ich die jetzt zerlegt?
Ja, okay.
Hätte es vielleicht Yukon sagen sollen.
Ich wollte aber, vielleicht, es ging ja gar nicht um Kanada, sondern es ging darum, Alaska oder Neufundland.
Mhm.
Wenn du nur eins von beiden angucken könntest. Und wenn wir zurück in Kanada sind, ist der Weg halt auch nicht weit nach Alaska.
Ist überhaupt nicht weit nach Alaska. Nur so knappe 4000 Kilometer oder so.
Ja, das ist doch...
Ist genauso weit wie von Ost nach West.
Ja.
Das hatten wir schon mal. Ja. Haben wir nämlich schon mal drüber nachgedacht. Ich weiß nicht mehr genau die Kilometeranzahl, aber...
Es ist genauso weit von Ost nach West wie von...
Ja, von, keine Ahnung, wenn man dann in Vancouver angekommen ist, hoch nach Alaska.
Ach so. Ja.
Ja. Weil das auf der Karte ja nicht so weit aussieht, aber...
Das stimmt.
Ja, du weißt, was
ich meine. Ich weiß, was du meinst.
Also, aber was würde ich machen? Ich glaube... Bevor wir die Kanada-Reise angetreten haben, habe ich mich so auf Neufundland und Labrador gefreut. Also wirklich, wirklich, wirklich doll gefreut. Und auch schon super viele Spots rausgesucht gehabt. Und dann kam das ja, dass wir mit Hund nur bis nach Toronto fliegen konnten.
Mhm.
Pipapo. und das dann halt eben auslassen mussten und nicht machen konnten. Und deswegen würde ich, glaube ich, Neufundland, Alaska vorziehen.
Wenn ihr das Gesicht von Svenny sehen könntet, da war sehr viel Unsicherheit drin, ob es wirklich so ist, wie sie gesagt hat. Aber du bleibst bei Neufundland.
Yes.
Okay. Ja, das ist doch schön, weil dann können wir das zusammen machen, denn ich wäre, glaube ich, auch bei Neufundland, weil ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nochmal so mehr. Das ist so, ja, hat so viel zu bieten wahrscheinlich. Das kann natürlich auch, aber irgendwie... wäre bei mir auch Neufundland so als erstes nochmal das, was ich nachholen wollen würde, wenn wir nochmal nach Nordamerika reisen würden.
Okay.
Ja.
Ja.
Check Neufundland.
Check Neufundland.
Dann müssen wir wohl nochmal nach Kanada. Stay tuned.
Tja, ich muss jetzt gerade ehrlich gestehen, ich dachte, ich habe noch Entweder-Oder-Fragen auf meiner Liste stehen. Weshalb ich mir keine neuen überlegt habe.
Und du hast keine?
Und ich sehe hier gerade ein leeres Blatt vor mir.
Soll ich meine Backup für dich heute raushauen?
Ich glaube, es wäre schon gut.
Oh, nicht vorbereitet.
Nicht vorbereitet. Ich dachte, ich habe noch welche.
Na gut, dann kriegst du heute von mir...
Die doppelte Dröhnung.
Die 5 Entweder-Oder-Fragen.
5?
Ja. Frage 2. Wir sind jetzt ja wieder nach Kanada gereist, um Neufundland und alles zu entdecken, aber wir sind ganz schön knapp bei Kasse. Können wir relaten, oder?
Ja.
Und wir müssen ein bisschen jobben nebenbei.
Ja.
Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ob wir schon mal gestellt haben, die Frage.
Ich weiß,
sorry, Frage Leute, nicht. Falls wir uns mal wiederholen, es sind schon so viele Entweder-Oder-Fragen geworden. Wir haben nicht alle auf dem Zettel. Aber die Frage heute lautet, würdest du lieber auf einer Farm arbeiten?
Mhm.
Also à la Blaubeerfarm oder vielleicht auch auf einer Hopfenfarm oder in einem Café.
Ui. Schwierige Frage. Hat die Blaubeerfarm einen Café?
Natürlich nicht. Du kennst doch die Meanwhile Farm.
Ja, was könnte man ja theoretisch in der Scheune eröffnen?
Das stimmt. Oh, das wäre spannend.
Oder im Van. Man könnte da einfach einen Van daneben parken und...
Ist notiert.
Weil es gab in Canmore, also in der Nähe vom Banff National Park, gab es ein Café, das fand ich richtig schön. Da haben wir auch 2-3 Mal drin gearbeitet und das war einfach richtig cool. Und irgendwie lernt man da auch Ich weiß es nicht. Aber Farm war auch schon cool.
Hm. Ich glaube, ich hätte so ein bisschen eine Antwort dafür.
Ja, mach du mal.
Also meine Antwort wäre dafür, wenn es für einen sehr kurzen Zeitraum ist, so dann würde ich, glaube ich, die Farm vorziehen. So ja. Einmal so einen Monat oder so oder 2 Monate Vollgas auf einer Farm geben. Wenn es aber für einen längeren Zeitraum ist, halbes Jahr, Jahr lang oder so, dann glaube ich, fände ich das Café cooler.
Ja, ich glaube, so würde ich das auch beantworten. Aber ich glaube tatsächlich aktuell lieber in einem Café.
Ja. Ja, da werden jetzt 2 Personen traurig sein, wenn sie zuhören, aus Kanada.
Die verstehen doch gar nichts.
Nee, das stimmt.
Nächste Frage.
Nächste Frage, okay. Jetzt komme ich aus meinen Backups. Okay, wir sind in Kanada. Keine Ahnung, warum wir die ganze Zeit in Kanada sind. Kurz und knackig die Frage, lieber sitzen am Lagerfeuer oder am Strand mit Wellenrauschen und Sonnenuntergang?
Kann man das Lagerfeuer nicht auch am Strand machen?
Nein.
Ah. Ich glaube Lagerfeuer.
Klar, Lagerfeuer.
Lagerfeuer.
Ja.
Lagerfeuer.
Ich bin auch für Lagerfeuer. Lagerfeuer ist so, hat so was Langes, Schönes. Man kann da reinstehen. Der Sonnenuntergang ist schnell vorbei.
Dann wird es kalt.
Dann wird es kalt. Dann kommen die Mücken. Ja. Die kommen am Lagerfeuer. Das verscheucht ihn noch so ein bisschen.
Ja. Lagerfeuer. Auf jeden Fall Lagerfeuer.
Cool, bin auch für Lagerfeuer. Mann, wir sind ja hier, machen ja alles zusammen. Ist ja Wahnsinn. Ist ja fast, als würden wir
fast
Seelenverwandte. Okay, das waren 3 Fragen.
Du musst ja nur noch eine 4. machen. Die andere kannst du auch.
Okay, ich mache noch 1/4. Und zwar, ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon mal angekündigt, dass ich noch eine Kartoffelfrage habe. Auf Halde liegen.
Mir ist gerade eine spontane Frage eingefallen. Soll ich lieber meine Frage stellen?
Nee, die stelle ich noch und dann kannst du auch trotzdem deine noch raushauen.
Nee, die hebe ich auch für nächstes Mal.
Heb sie lieber auf. Ja. Okay, die nächste Kartoffel. Leute, ihr wisst ja, die Kartoffel ist hier immer Thema. Letztes Mal waren es die Bratkartoffel mit Ei. Da muss ich sagen, da warst du deutlich weit vorne.
Also Rührei zur Bratkartoffel, ich sag's euch.
Ja. Naja, gut. Deswegen gibt es jetzt eine neue Kartoffelfrage. Es ist eine Doppelfrage. Also, okay.
Ich weiß nicht, ob man eine Kartoffelfrage spannender stellen kann.
Okay, die erste. Pass auf, das ist eine dreigeteilte Frage. Die geht aber schnell.
Okay.
Erste Frage ist, Blattspinat oder Rahmspinat?
Blattspinat.
Rahmspinat.
Das weiß ich.
Ja, ich auch. Nur damit wir hier mal schon mal die Fronten geklärt haben für alle, wie es aussieht. Sven ist beim Blattspinat, dabei ich beim Rahmspinat. Aber natürlich kommen da Kartoffeln zu.
Mhm.
Jetzt ist aber die, es ist nicht eine Entweder-Oder-Frage, sondern welche Art der Kartoffel muss dazu?
So gewürfelte Kartoffeln in der Auflaufform, die dann so knusprig werden.
Ja, das ist zum Blattspinat, würde ich dir zustimmen. Hatten wir übrigens heute Morgen gewürfelte Kartoffeln, waren sehr lecker. Sehr
ja.
Ich sage natürlich, beim Rahmspinat muss Kartoffelpüree dazu.
Ja. Ja, schon.
Ja.
Wobei bei mir Püree eher so ein Rotkraut, Sauerkraut-Ding ist.
Hm, ja, nee, beim Rahmspinat muss es dazu. Und dann gibt es natürlich noch ein Ei dazu.
Mhm.
Jetzt die Frage, wie das Ei zu deinem Spinat?
Spiegelei. Zu solchen Gerichten kommt Spiegelei. Punkt. Und da brauchst du mit deinem gekochten Ei gar nicht um die Ecke kommen. Da kriegst du wieder nur Nachrichten. Wer ist denn?
Ist mir geil. Die einzige Art Spinat zu essen ist Rahmspinat, Kartoffelpüree und gekochtes Ei.
Niemand ist das so. Nur die Familie Witzke wahrscheinlich.
Wir hören uns nächste Woche. Danke. Ende. Ja, das waren die 5. Stelle ich dann nicht. Die bleibt auf Reserve, falls du dich mal wieder nicht vorbereitest.
Okay.
Und,
ich muss meine direkt aufschreiben gleich, damit ich die nicht wieder vergesse.
Achso, die ist dir gerade spontan. Dann stell sie doch schnell.
Nein. Ich brauche ja für nächste Woche auch wieder welche.
Ja, das stimmt.
Ja.
Oder ich wollte doch natürlich mal wieder ein Shoutout an unsere ZuhörerInnen geben. Schickt uns doch mal entweder oder Fragen. Wenn ihr mal wieder was von uns wissen wollt, wie wir zu irgendwelchen Sachen stehen, gerne als Entweder-Oder-Frage verpackt, haut es mal bei uns in die DMs.
Kommentare, YouTube-Kommentare,
genau, schickt uns,
E-Mail.
Wir lesen alles, Leute, wir lesen alles. Schickt es uns, wir freuen uns über jede Frage, die mal reinkommt. Es muss auch keine Entweder-Oder-Frage sein, aber die werden höher priorisiert.
Wir können aber auch mal wieder ein allgemeines Q&A machen im Podcast.
Das können wir auch machen. Wir können ja mal gucken, was für Fragen da reinkommen.
Und wie wir das dann gestalten.
Genau. Aber sendet uns mal ballert uns mal mit Fragen zu.
Ballert! Okay.
Das war's, glaube ich, für diese Woche. Das ging ruckzuck vorbei. Krass.
Ja. Ich bin tatsächlich, also wir haben letzte Woche von unseren sehr guten Freunden hier, Valeria und Tobi, das Feedback bekommen.
Ganz liebe Grüße.
Ja, dass sie überrascht sind, dass wir ja so viel zusammen reisen und eigentlich so viel Zeit zusammen verbringen und dann trotzdem noch
quatschen
so
können.
Podcast-Konversation führen können. Und irgendwie musste ich da heute während des Podcasts die ganze Zeit dran denken, weil wir ja irgendwie eigentlich den Morgen ziemlich stumm miteinander verbracht haben. Also jetzt nicht super stumm, aber jetzt auch nicht so super palaberhaftig. Und wir dann, wenn das Mikrofon da steht, dann doch nochmal so einen Schalter umlegen können. Und
weiß ja keiner, dass wir uns auf den Roadtrips immer 6 Stunden lang anschweigen.
Nicht ganz, aber fast.
Ja, dann haben wir nichts zu erzählen.
Ja.
Sehen wir uns alles für euch, für den Podcast auf. Dann, ja. Und deswegen reden wir nicht mehr miteinander. Ist natürlich Quatsch. Wir können sehr viel miteinander erzählen. Ja, das ist doch schön. Ist doch echt schön.
Ja.
Und das nach jetzt mittlerweile 3,5 Jahren im Van.
Clap.
24 Stunden auf 2 Quadratmeter.
Ja.
Wer hätte das gedacht?
Bis nächste Woche, liebe Leute.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, kommentiert und schaut in die Videos rein auf YouTube. Die sind einfach gerade echt, also wir finden sie richtig cool. Es gibt so viel geniale Landschaft zu sehen. Und es freut uns einfach immer total, wenn ihr da reinschaltet und wir ein bisschen Feedback bekommen.
Ja.
Natürlich auch zum Podcast. Und dann hören wir uns auf einen unserer Kanäle.
Bis dann. Tschö.
Tschüss.